SR3 Fokus.
Wissenschaft ist wie Sex. Manchmal kommt etwas Sinnvolles dabei raus, das ist aber nicht der Grund, warum wir es tun. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Fokus. Ich bin Donna Meyer. Und das Zitat, das stammt vom amerikanischen Physiker und Nobelpreisträger Richard P. Feynman. Es steht als Vorwort in einem Buch, in einem Fotoband, das gerade rausgekommen ist, über das CERN, das Europäische Kernforschungszentrum in Meyrin bei Genf. Da, wo im Juli eine wissenschaftliche Sensation entdeckt worden ist, das Higgs-Boson, da, wo ich jetzt gerade sitze mit dem Generaldirektor Rolf-Dieter Heuer.
Ja, schönen guten Abend, Frau Meyer.
Guten Abend oder Grüezi. Rolf-Dieter Heuer, was ist denn Ihr Grund, weshalb Sie sich schon Ihr Leben lang mit Dingen beschäftigen, von denen wir Normalbürger nur Bahnhof verstehen?
Ich bin auch ein Normalbürger, das dürfen Sie nicht vergessen. Ich habe mich eigentlich schon immer seit meiner Schulzeit für Physik interessiert und in der Physik eigentlich immer für die Logik und immer für die Frage, wie hält eigentlich alles zusammen? Woraus bestehen wir eigentlich? Also die kleinsten Bausteine der Materie, woraus wir aufgebaut sind. Das war damals das, was mich am meisten interessiert hat. Und mit der Zeit ging das dann bis zum Größten, nämlich zum Beginn des Universums, bis zum Start des Universums. Und dann plötzlich konnte man sehen, dass die beiden ja völlig verwoben sind. Die beiden Dinge gehören zusammen. Es ist eine Forschungsrichtung. Und ja, das zieht sich wie ein roter Faden. Im Wesentlichen durch mein ganzes, nicht nur Berufsleben, sondern fast durchs gesamte Leben quasi.
Also waren Sie eines jener Kinder, die die Erwachsenen mit Fragen löchern?
Das weiß ich nicht. Da müssten Sie meine Mutter fragen. Ich glaube eigentlich nicht. Es hat mich einfach interessiert. Ich habe auch keine Experimente gemacht. Ich habe mich einfach versucht, in die Dinge reinzudenken und eben immer tiefer einzudringen, sondern in das Kleinste.
Ja? Also keine Initialzündung, ich weiß nicht, indem Sie als Kind irgendwie Schnecken auseinandergenommen haben und inspiziert haben? Oder?
Nein, das hätte ich, glaube ich, nicht geschafft. Nein. Ich hatte auch keinen Elektronikbaukasten, was viele Physiker oder Chemiker oder Elektrotechniker in ihrer Jugend hatten. Nein, irgendwie, ich war interessiert, ich wollte was verstehen, ich wollte den Dingen auf den Grund gehen und nicht so sehr mit Mathematik, sondern wirklich mit der Logik, ja. Mhm. Denn viele Leute haben Angst vor der Physik quasi, ja. Ich verstehe das nicht und so weiter. Ja, wenn ich so rangehe, dann verstehe ich es natürlich nicht. Dann kann ich auch nicht keinen Zugang finden. Ich glaube, man muss so rangehen, dass man versucht, die Zusammenhänge zu verstehen. Und dazu brauche ich keine Mathematik. Ja? Die Mathematik brauche ich nachher, um viele Dinge zu erklären. Und wirklich die Grundlagen dann auch wirklich zu erforschen. Aber zunächst mal, die Rangehensweise, die geht durch Logik. Und so müssten eigentlich auch unsere Schulen arbeiten, ja. An die Physik mit der Logik rangehen und auch mit der Frage, wie ist das Universum entstanden? Oder ähnliche Fragen, um die jungen Leute zu interessieren. Denn die interessieren sich für diese Fragen. Und dann haben sie die jungen Leute. Wenn ich in der Schule mit der Mechanik des 18. Jahrhunderts anfange, dann haben sie 99% sofort verloren.
Die bereits in der Schule dann einschlafen oder aus dem Fenster schauen.
Ja, weil es zu langweilig ist, ja.
Ich gebe zu, es ist auch sehr faszinierend, wenn man hier durch die Hallen läuft und sich alles erklären lassen kann. Wenn jetzt Sie sind das CERN tagtäglich, wenn Sie durch die Gänge gehen, was haben Sie für Gedanken im Kopf?
Wer beobachtet mich jetzt? Nein, im Ernst, man hat die Gedanken im Kopf, mit denen man sowieso gerade beschäftigt war und mit in der nächsten Besprechung beschäftigt sein wird. Denn man läuft ja eigentlich im Prinzip immer von einer Besprechung in die andere. Und das Thema ändert sich auch ständig, da man ja als Direktor auch mit einer riesen Menge von unterschiedlichen Fragen konfrontiert ist. Und das ist eigentlich auch das Spannende. Es ist ja nicht nur die Wissenschaft hier, sondern auch der Spirit, das Zusammenarbeiten, die ganzen Nationalitäten, die verschiedenen Kulturen. Das Zusammenleben der Wissenschaftler mit den Ingenieuren, mit den Technikern, mit der Verwaltung und alles. Das sind alles sehr komplexe Themen. Und da springt man eben von einem Thema zum anderen, je nach Besprechung.
Ich dachte, vielleicht würden Sie sich auch wie ein Staatsoberhaupt fühlen, weil es ist ja eine Kleinstadt. 10.000 Wissenschaftler und Forscher, die hier arbeiten, eigene Feuerwehr, eigene Bank, eigenes Hotel. Das funktioniert alles wirklich so wie ein eigener Staat.
Ja, es hat was von einem eigenen Kleinstaat und das ist im Prinzip auch mein Status. Wenn ich mich aber so fühlen würde, glaube ich, wäre ich falsch an dieser Stelle. es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man derjenige bleibt, der man früher war, als man noch selber geforscht hat. Denn dadurch behält man auch seine Glaubwürdigkeit, auch dem Personal gegenüber und den Forschern gegenüber, den Ingenieuren gegenüber, wenn man so nach wie vor so ist, wie man früher war. Natürlich hat man die Weisungsbefugnis, klar, aber man muss sie nicht ausleben. Es ist nicht so, dass Heuer die Weisheit mit den Löffeln gefuttert hat. Wir haben hier völlig unterschiedliche Kompetenzen und auf diesen Kompetenzen muss man aufbauen. Diese Kompetenzen muss man nutzen, man muss sie respektieren. Und das bringt die Motivation auch für die Mitarbeiter. Und je höher meine Motivation ist, desto besser kann ich eigentlich auch meinen Beruf ausüben. Dass wir jetzt Beruf und Hobby quasi zusammenschalten hier, bringt uns natürlich noch mehr Motivation. Ja? Sonst würde das nicht so toll funktionieren. Sonst hätten wir nicht schon im Juli diese Entdeckung verkünden können. Dann hätte das noch eine Weile länger gedauert. Aber die Leute sind alle angesteckt dadurch, ja. Und das funktioniert hervorragend und das macht Freude.
Sie haben es eben erwähnt, im Juli wurde die Existenz des Higgs-Boson verkündet. Das war eine Riesensensation. Wissenschaftler sprechen von eigentlich der größten Entdeckung der letzten Dekade. Wie war der Moment, als man Ihnen gesagt hat, wir haben es entdeckt, es ist da?
Ja, es hat sich ja nicht von einer Minute auf die andere gezeigt, sondern das war ja schon ein längerer Prozess, der sich jetzt über fast ein Jahr hinweg gezogen hat. Und in den letzten drei Wochen vor der Verkündung des Resultats konnte man schon sehen, wir nähern uns mehr und mehr dieser magischen Grenze, ab wann die Teilchenphysiker sagen, es ist eine Entdeckung. Ja, wir haben da eine etwas willkürlich, aber aus der Erfahrung heraus klar vertretbare, nachvollziehbare Grenze gesetzt, ab wann wir über Entdeckung reden können.
Und ab
sogenannten 5 Sigma in unserer Sprache, oder dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir falsch liegen, etwa bei 1 zu knapp 2 Millionen. Und deswegen konnte ich meinen Kopf rausstrecken und sagen, okay, wir haben es, ja.
Was ging da in Ihnen vor?
Ja, das weiß ich auch nicht mehr so genau. Das war so spannend damals, als sich das so langsam gezeigt hat und wir auch in unserer Sprechweise immer klarer werden konnten in Richtung Entdeckung. Irgendwie waren wir durch diese Vorgänge, glaube ich, einschließlich der Leiter und der Leiterin der beiden Experimente, irgendwie so erschlagen von dem, was da auf uns zukam, dass wir wahrscheinlich gar nicht so richtig realisiert haben, was wir eigentlich damit für die Wissenschaft erreicht hatten und erreicht haben. Und das sackte dann eigentlich erst nach diesem Seminar und nach dem ganzen Rummel, als man etwas mehr Ruhe hatte, dann habe ich auch zum Glas Champagner gelangt auf dem Flug nach Melbourne, weil ich dann gleich zur Konferenz nach Melbourne geflogen bin. Da haben wir es, glaube ich, erst alle realisiert.
Fast 50 Jahre wurde nach diesem Teilchen geforscht, auf der ganzen Welt, nicht nur hier am CERN. Ist es jetzt eigentlich für Forscherkollegen auf der Welt, die eben auch Jahrzehnte eingesetzt haben, ist das nicht ein Frust, wenn die Konkurrenz halt dieses Teilchen als erste entdeckt?
Ich glaube nicht, denn sie sind ja alle beteiligt. Es ist ja so, dass die ganze Welt hier am CERN forscht. Es sind ja nicht nur die Forscher aus den Mitgliedsländern, sondern aus der ganzen Welt, ja, aus den USA, aus Kanada, aus den lateinamerikanischen Ländern, aus Indien, Japan, Korea, China, um nur ein paar zu nennen, von überall her. Die sind ja alle beteiligt, ja, und deswegen glaube ich, sind die natürlich alle extrem aufgeregt gewesen und extrem erfreut. Und zusätzlich denke ich dann auch für solche, die da nicht unbedingt beteiligt waren, es bricht dann doch eher der Forscher oder die Forscherin durch nach dem Motto, ist doch egal, wo es entdeckt wurde. Wichtig ist, dass es entdeckt wurde, dass wir einen Riesenschritt nach vorne gemacht haben.
Aber Sie sind schon stolz, dass es an Ihrem CERN entdeckt wurde, oder?
Ja, selbstverständlich, das ist ja klar. Ich bin wirklich froh und ich finde, es ist ein großer Moment im Leben des CERN. Und es ist auch ein großer Moment im Leben eines Generaldirektors. Man kann sich schlechtere Tage vorstellen. Das ist ganz klar.
Rolf-Dieter Heuer, jetzt haben wir die Dimension von diesem Higgs-Boson in verschiedenen Worten versucht zu beschreiben. Aber verstehen tun wir es halt doch nicht ganz. Es ist das letzte Puzzleteilchen im Standardmodell der Elementarteilchen. Schön. Was heißt das?
Das heißt, Das Standardmodell ist ein mathematisches Konstrukt, ein mathematischer Formalismus, der beschreibt, wie die Elementarteilchen miteinander wechselwirken, sozusagen wie die Kräfte da im Mikrokosmos und im frühen Universum zusammenwirken. Es funktioniert hervorragend, es ist a priori aber leider nur gültig für masselose Teilchen. Und wir wissen, dass die Bestandteile, die fundamentalen Teilchen, aus denen wir bestehen, die haben alle Masse. Bis auf das Photon zum Beispiel, das hat keine Masse. Und insofern war dieses Standardmodell, als es eingeführt wurde, zwar ein wunderschönes Konstrukt, galt aber eben nur für diese masselosen Teilchen. Das heißt, man brauchte einen zweiten mathematischen Formalismus, den man mit diesem ersten Formalismus verheiraten konnte, der bewirkte, dass auch diese fundamentalen Teilchen Masse bekamen und das Standardmodell immer noch gültig war.
Also das heißt, die Braut hatte man eigentlich schon lange, aber
der Bräutigam fehlte noch.
Gesucht, genau. 50 Jahre lang.
Der Bräutigam war theoretisch postuliert, aber man brauchte 50 Jahre, um ihn zu finden. Das heißt aber, die Braut, die war attraktiv genug, dass sie noch einen Bräutigam fand. Ja? Mhm. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, wenn dieser Bräutigam nicht existieren würde, dann würden wir nämlich auch nicht existieren. Sonst wäre alles masselos und es könnten sich überhaupt keine Atome formieren. Ja? Denn alle diese Teilchen würden mit Lichtgeschwindigkeit durchs Universum sausen.
Das heißt aber, eigentlich wusste man von der Existenz, man konnte sie einfach nicht beweisen. Also der Glaube
alleine genügt nicht. Man muss natürlich, jede Theorie muss experimentell überprüft werden. Wenn dieser Mechanismus, wenn wir jetzt das Higgs-Teilchen nicht gefunden hätten, dann hätten wir einen anderen Bräutigam suchen müssen, der aber ganz anders ausgesehen hätte. Bei diesem Bräutigam wusste man, wie er auszusehen hatte. Das war der Vorteil.
Das hat Peter Higgs am Schreibtisch aufgeschrieben, ohne dass er die Existenz beweisen konnte vor fast 50 Jahren.
Nein, beweisen können Sie die Existenz nur durch Experimente. Deswegen brauchen Sie dieses Zusammenspiel von der Theoretiker mit den Experimentalphysikern.
Jetzt haben wir die Existenz bewiesen. Was bedeutet das jetzt für uns alle?
Naja, also als erstes haben wir jetzt sozusagen das Kapitel Standardmodell einigermaßen abgeschlossen, denn so ganz bewiesen haben wir es immer noch nicht. Denn wenn dieser Bräutigam Zwillingsbrüder oder Schwestern hat, was machen sie dann? Sie müssen ja zeigen, es ist genau der Bräutigam, den sie wollten und nicht sein Zwillingsbruder zum Beispiel, der genauso aussehen könnte, aber vielleicht ein kleines bisschen anders spricht oder eine kleine andere Handbewegung macht. Und jetzt müssen wir diesen Bräutigam, um in ihrem Bild zu bleiben, so lange untersuchen, seine Eigenschaften untersuchen, bis wir wissen, es ist nicht sein Zwillingsbruder zum Beispiel. Wenn er zum Beispiel einen Bruder hat oder eine Geschwisterschar, das wäre unheimlich interessant, denn das würde ein völlig neues Fenster öffnen in neue Physik.
Die Frage vorhin, was bringt es uns, was haben wir alle davon, dass wir jetzt dieses Standardmodell entdeckt haben, kann man die auch konkret beantworten?
Wir haben Wissensgewinn.
Also eigentlich geht es in der Wissenschaft also nicht darum, uns weiterzubringen, sondern das Bestehende zu erklären.
Nein, es bringt uns weiter.
Wie? Ja?
Es bringt uns weiter, indem wir nämlich, wenn wir eine Frage beantworten, die wir beantworten wollten, dann haben wir durch die Beantwortung dieser Frage in der Regel Neuland entdeckt, in dem wir neue Fragen stellen können. Ich vergleiche das damit, dass Sie vor einer Tür stehen, Sie brauchen in diesem Fall 50 Jahre, um diese Tür zu öffnen, in den neuen Raum einzutreten. Sie haben die Tür geöffnet, Sie haben das Neuland gesehen und jetzt haben Sie plötzlich neue Türen. Das sind tiefere Fragen, andere Fragen, detailliertere Fragen, die Sie dann immer weiterbringen, ja, im Wissen. Und dieses Weiterbringen im Wissen, das bringt Ihnen dann auch irgendwann, irgendwo auch zusätzlichen Nutzen für die Gesellschaft, außer dem Nutzen des direkten Wissens. Und dafür gibt es viele Beispiele aus der Historie, dass es manchmal Jahrzehnte braucht oder in der Regel Jahrzehnte braucht und dann zum Teil auf einem völlig anderen Gebiet angewendet werden kann und dann zum Standard wird im täglichen Leben.
Wir können uns vorstellen, dass während diesen 48 Jahren, in denen jetzt geforscht wurde nach diesem Higgs-Teilchen, dass da unzählige Menschen beteiligt waren. Das Teilchen heißt aber so wie Peter Higgs, dieser Physiker, der diese Formel aufgeschrieben hat. Er war damals aber nicht der Einzige und auch nicht der Erste. Weshalb heißt das Teilchen so wie er?
Es waren insgesamt, glaube ich, 6 Theoretiker, die mehr oder weniger stark zu diesem zweiten mathematischen Formalismus beigetragen haben. Aber er war meines Wissens der Einzige, der in seiner Veröffentlichung dann von einem schweren Teilchen, von einem Boson sprach. Das heißt, es wäre falsch, wenn man den Formalismus nur nach Herrn Higgs benennen würde, dass man aber das Teilchen nach ihm benennt, das ist dann richtig.
Peter Higgs, der war bei der Medienkonferenz im Juli auch zugegen, ja. Und ich habe gehört, er hätte sich eine Träne verdrückt. Das muss ein sehr ergreifender Moment gewesen sein für ihn. Haben Sie ihn nicht vorgewarnt?
Ja, wir konnten schlecht vorwarnen, dann müssen wir andere Leute auch vorwarnen. Wir haben ihm nur gesagt, wenn er nicht kommt, dann versäumt er was.
Wie haben Sie mit ihm gefeiert?
Ach, wir haben gar nicht mit ihm gefeiert, denn ich musste ja anschließend gleich nach Melbourne. Ich glaube, diese Feier wird man irgendwann mal nachholen. Ich sehe ihn jetzt Ende des Monats an der Universität von Edinburgh. Und ich glaube, da werden wir mal zusammen anstoßen, denke ich mir.
Weil er dachte ja nicht, dass er das noch erleben würde, dass die Existenz bewiesen wird. Ja. Jetzt gab es im Vorfeld der Entdeckung bei der Einführung des Teilchenbeschleunigers Large Hadron Collider, LHC kurz, einige Kritik, die bis zu Klagen gegen das CERN führten. Darüber sprechen wir nach einem ersten Wunschtitel. Warum haben Sie sich den Titel Nabucco von Verdi, den Gefangenenchor, ausgesucht?
Das hat eine ziemliche Historie. Das ist das Lieblingsstück eigentlich von meiner Mutter. Und deswegen dachte ich, passt das wunderbar.
Thank you.
Verdi mit Nabucco, der Gefangenenchor, haben wir gehört. Das ist der Wunsch von meinem heutigen Fokusgast auf der S3, Physikprofessor Rolf-Dieter Heuer, Generaldirektor vom Europäischen Kernforschungszentrum CERN in Meran bei Genf. Glauben Sie an Gott?
Das ist eine sehr schwierige Frage, mit der sich, glaube ich, jeder immer wieder rumschlägt und mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung eventuell tendiert. Das hängt davon ab, wie man gerade drüber nachdenkt. Ich bin selbst noch nicht so richtig voll zum Schlussfolgerung gekommen, wie es eigentlich so alles zusammenhängt. Denn man kann sich da wirklich auch in eine Schleife reindenken, wenn man immer sagt, okay, warum hat es eigentlich angefangen? Ja, dann muss man sich denken, da muss ja irgendwas anderes gewesen sein. Wenn Sie dann aber weiterdenken, dieses andere muss ja eigentlich auch vorher was gehabt haben. Also da insofern ist das eine ganz interessante Frage, mit der ich mich auch immer noch rumschlage. Und was wir jetzt mal versuchen, da diese Frage sehr häufig aufkommt, was wir versuchen, ist jetzt in einem Workshop mal die Frage anzugehen, wo liegen eigentlich die Grenzen des Wissens und wo überschneiden sich die Naturwissenschaft, sprich die Teilchenphysik in diesem Fall, die Philosophie und die Religion. Mhm. Und da werden wir im Oktober einen kleinen Workshop machen, wo wir einfach mal diskutieren, reden wir eigentlich über dasselbe, wenn wir die gleichen Worte benutzen. Denn das ist mal die erste Voraussetzung, dass man nicht unterschiedliche Dinge in dasselbe Wort interpretiert.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel das Wort Beweis. Ja? Mhm. Was ist eigentlich für einen Naturwissenschaftler ein Beweis? Was ist ein Beweis für einen Philosophen? Ja? Was ist Wahrheit?
Ja, und Glaube an und für sich. Ich meine, Glaube, braucht man da Beweise oder ist nicht schon im Wort Glaube eigentlich
ist das, schon
das ausgeschlossen, dass man Beweise braucht?
Das sind genau die Fragen, die ich hoffe, dass wir dort, die wir dort adressieren können. Und wenn das funktioniert, dann machen wir einen größeren Workshop, wo wir diese Fragen mal offen angehen.
Mhm. Gottesteilchen wird das Higgs-Boson auch genannt, allerdings nur im Volksmund, nicht bei Wissenschaftlern selber. Diese rümpfen über diesen Ausdruck die Nase. Warum?
Ja, weil es mit Gott nichts zu tun hat. Ich mag den Ausdruck nicht so sehr. Ich habe gewöhnt, damit zu leben. Ich habe mich daran gewöhnt. Er kam, glaube ich, dadurch zustande, dass Leon Ledermann ein Buch veröffentlichen wollte über Physik und über dieses Teilchen. Und ich glaube, er wollte ihm den Titel geben, The Goddamn Particle. Und dann meinte sein Publisher, das verkauft sich so nicht. Da müssen sie das Damn wegnehmen. Und daraus wurde dann das God Particle. Insofern kam das auf eine ganz andere Weise zustande und hat sich dann irgendwie eingebürgert.
Mhm. CERN, wo wir hier sind, ist für viele erst ein Begriff geworden nach einem Buch von Dan Brown. Illuminati hat er geschrieben, 2003. Haben Sie es gelesen selber?
Ich habe einen Teil gelesen, vor allem wollte ich feststellen, dass der Generaldirektor nicht der Böse ist. Bevor wir hier die europäische Tour für den Film wurde hier begonnen, bevor wir das gemacht haben.
CERN ist ja dort sehr im Mittelpunkt in diesem Buch. Er schrieb über Verschwörer, die ein Gramm Antimaterie klauten, um damit den Vatikan in die Luft zu sprengen. Mhm. Ich nehme an, Sie hätten selbst mit jahrzehntelanger Marketingarbeit nicht diese Popularität im Volk schaffen können, wenn dieses Buch nicht gewesen wäre. Dass das CERN jetzt Teil der Popkultur geworden ist, ist das Fluch oder Segen?
Es ist zwischen beidem. Es ist ganz wichtig, glaube ich, denn es ist eigentlich einer meiner Wünsche, dass die Gesellschaft etwas mehr über Wissenschaft redet und etwas mehr zur Kenntnis nimmt, dass das gesamte Leben eigentlich auf Wissenschaft basiert, obwohl ich das selber gar nicht mehr merke im täglichen Leben. Aber nehmen Sie mal alles weg, was durch die Wissenschaft kam. Ich glaube, dann sind wir wieder ziemlich, ziemlich weit zurück. Dass man sich dessen mehr bewusst ist, dass man darüber redet und dass man sich auch damit auseinandersetzt. Und wie könnte das besser passieren als zum Beispiel durch solche Bücher oder durch solche Filme, wo man aber auch klar sieht, was ist Science und was ist Fiction?
Eben, ja, Sie sagen es gerade, wichtig. Es ist ja viel Humbug auch mit dabei. Sie haben selbst hier vom CERN aus eine Website eingerichtet, die Dichtung und Wahrheit darlegt.
Genau.
Die ist übrigens nicht ganz up-to-date. Es steht dort, the particle we call the Higgs boson has never been observed.
Ja, ich glaube, das liegt daran, dass wir nach dem 4. Juli vielleicht ein bisschen erschöpft waren und noch nicht alles durchgeforstet haben auf die Neuigkeit und dass natürlich dann auch die Urlaubszeit dazu kam. Ich nehme diese Bemerkung gerne auf und werde das korrigieren.
Apropos Schlagzeilen und Öffentlichkeit über Albert Einstein, wurde während seiner Lebzeit von Wissenschaftlerkollegen immer wieder mokiert, dass er sich selber so in den Vordergrund stellte, die Öffentlichkeit suchte. Dies galt unter Wissenschaftlern als nicht so gerne gesehen. Wie ist das heute?
Ich glaube, es ist nach wie vor heute auch nicht so gerne gesehen, wenn sich der Einzelne in den Vordergrund stellt. Denn unsere gesamte Arbeit hier beruht ja auf der Zusammenarbeit vieler. Die Experimente sind dermaßen komplex und vielschichtig. Das können Sie als Einzelner gar nicht mehr machen. Ja? Was im Endeffekt herauskommt, zum Beispiel die Entdeckung des Higgs-Bosons, das beruht auf der Arbeit von vielen, die am Beschleuniger arbeiten, die am Experiment arbeiten, die ganze Sache betreiben, diese Eichen. Sie müssen ja alles kalibrieren, sie müssen alles unter Kontrolle halten. All das, sodass eigentlich, und all den Leuten gehört natürlich der entsprechende Kredit.
Aber bei 10.000 Leuten, die hier arbeiten, wenn eine Entdeckung gemacht wird, können Sie es verhindern, dass jemand via Internet, via Twitter, via Facebook halt eine Neuigkeit verbreitet, ohne dass Sie dies wünschen? Kann man dies unterbinden
bei so vielen Leuten? Das können Sie nicht unterbinden. Da sind wir leider die Opfer unseres eigenen Erfolges. Denn wie Sie wissen, World Wide Web wurde ja 1989 hier geboren am CERN und dann weiterentwickelt und zu dem, was jetzt heute ist. Das können Sie nicht verhindern. Sie müssen auch damit leben. Das heißt, Sie müssen sehr schnell reagieren können auf diese Dinge. Ja.
Aber gibt es auch Regeln?
Gibt es natürlich. Aber wenn jemand solch eine Nachricht blockt oder so rausgibt, Sie finden meistens den Urheber gar nicht. Das ist vergebene Liebesmühe. Das lohnt dann auch den Aufwand nicht. Damit müssen Sie leben. Ich glaube, mittlerweile verstehen auch die Medien, dass dann erstmal nur Gerüchte sind. Häufig ist an Gerüchten etwas dran, aber dass die echte Information, die kommt dann eben durch offizielle Mitteilungen.
Jetzt eine wissenschaftliche Forschungsstätte wie das CERN mit so vielen Mitarbeitern, 10.000, wir haben es vorhin auch erwähnt, verschlingt natürlich auch Unmengen an Geldern. Das Jahresbudget des CERN belief sich 2010 auf 1,11 Milliarden Schweizer Franken. Das CERN wird ja von 20 europäischen Staaten unterstützt. Deutschland übernimmt meines Wissens 20% des Budgets. Wie groß ist die Beteiligung der Schweiz?
Ich weiß es in Prozenten nicht, aber die Beteiligung der Schweiz ist sehr, sehr stark, weil sie eben, also jetzt entsprechend dem Bruttoinlandsprodukt, ich weiß jetzt die Prozentzahlen nicht auswendig, aber sie ist stärker dadurch, dass eben die Schweiz das Sitzland, eines der beiden Sitzländer ist und wir dadurch eine große Unterstützung auch in der Politik und so weiter haben. Und sowohl in der lokalen wie auch in der föderalen Politik in der Schweiz. Und das ist von unschätzbarem Wert. Sie können das nicht einfach nur in Schweizer Franken messen. Sie müssen das sozusagen in der Unterstützung durch die Politik auch messen.
Und auch durch das Volk
mittels Steuergeldern, oder? Ja, das sind ja die direkten Gelder, ja. Das ist richtig. Aber es kommt eben noch die zusätzliche Unterstützung auch auf der politischen Ebene dazu. Und das ist ganz wichtig.
Für was wird denn der Hauptteil des Geldes eingesetzt?
Tja, da müssen Sie unter die Erde gehen. Es ist im Wesentlichen natürlich ein Beschleuniger und ein Betrieb der Beschleuniger. Denn der Large Hadron Collider ist ja nur das Endglied einer Kette von Beschleunigern und an jedem Beschleuniger werden Experimente durchgeführt. Das Flaggschiff ist natürlich im Moment wirklich der Large Hadron Collider und da steckt das meiste Geld drin. Und dann steckt sehr viel Geld in den Köpfen. Ne, Sie brauchen natürlich, um eine gute Infrastruktur, ein gutes Labor zu haben wie den CERN, brauchen Sie mehr als eine Betriebsmannschaft. Sie brauchen die Leute, die den Betrieb aufrechterhalten, aber gleichzeitig eben auch das Labor nach vorne bringen. Das heißt, Sie müssen die Leute auch intellektuell herausfordern mit neuen Projekten, mit Forschungs- und Entwicklungsarbeiten und so weiter. Und dadurch kriegen Sie eben auch die guten Leute, die dann eben beides machen können. Mhm. Das ist ganz wichtig.
Jetzt sitzt vielleicht ein Familienvater vor dem Radio, der überlegt sich gerade, wie er die Studien seiner Kinder finanzieren möchte und hört 1,11 Milliarden Franken für etwas, das seiner Meinung nach vielleicht nicht lebensnotwendig oder lebenswichtig ist. Wie erklären Sie ihm, weshalb so viele Gelder hier gebraucht werden an dieser Stätte?
Also vielleicht kann ich mal eine kleine Relation darauf setzen. 1,1 Milliarden Schweizer Franken ist auch das Budget von einer großen Universität, wie zum Beispiel Cambridge oder Oxford. Und wenn Sie jetzt schauen, am Large Hadron Collider machen zurzeit rund 2.500 bis 3.000 Studenten und Studentinnen ihre Dissertation. Wir sind wie eine große Universität, ja. Also ist es in dem Vergleich gar nicht so viel. Wenn sich unsere Vorfahren auch dasselbe überlegt hätten, dass sie nicht in neue Technologien und in Forschung investieren, dann bräuchte sich der Familienvater gar keine Gedanken darüber zu machen, wie seine Kinder studieren können, denn dann gäbe es kein Studium dieser Art zumindest, weil die Grundlagen dafür fehlen würden. Ja? Vor dieser Frage der Grundlagenforschung gegenüber den direkten Ausgaben für Dinge, die man sofort brauchen würde, vor diese Frage ist jeder Forscher immer wieder gestellt. Und da kann ich nur sagen, stellen Sie sich vor, Sie hätten einen großen Sack Getreide, und dann stehen Sie vor der Frage, was mache ich mit diesem Getreide? Und Sie haben nur diesen Sack. Esse ich das auf? Dann überlebe ich vielleicht so ein paar Monate, aber dann ist es zu Ende. Oder sehe ich dieses Getreide lieber, dann sterbe ich jetzt. Aber ich habe dann für die Nachfahren Getreide, was sie ernten können. Beides ist falsch. Sie müssen die richtige Balance finden zwischen Aussehen und Essen, ja? und Verwenden. Das heißt, ganz wichtig ist das Gleichgewicht, ein gewisses Gleichgewicht zwischen vorausschauender Forschung und direkte Ausgabe.
Sie haben auch die Studenten erwähnt. Ein Kollege hat mir heute Morgen bei einer Führung gezeigt, dass die 25- bis 29-Jährigen den größten Teil der Forscher ausmachen hier am CERN. Ja. Viele Doktoranden. Weshalb setzt man so auf die Jugend? Einerseits natürlich wahrscheinlich kostengünstig, neue Inputs, aber andererseits natürlich auch fehlende Erfahrung, oder?
Nein, es geht nicht um kostengünstig hier, sondern es geht darum, dass die Jugend unsere Zukunft ist. Vor Ihnen sitzt ein grauhaariger Herr. Ich bin nicht die Zukunft. Ich kann nur den Rücken für die jungen Leute frei halten, damit sie forschen können, sich weiterbilden können, dass sie lernen, ein Projekt zu machen, so ein Projekt durchzuführen und selbstständig zu arbeiten. Ja? Und diese jungen Leute, die gehen nicht nur in akademische Berufe. Wir haben mal eine Umfrage gemacht, das war vor etlichen Jahren, wir müssen jetzt mit den Doktoranden am LHC wieder machen, wo eigentlich die erste Anstellung der jungen Leute ist, nachdem sie ihre Dissertation angefertigt haben, und 50% gehen sofort in die freie Wirtschaft. Ja, wir bilden nicht nur für Akademie aus, sondern eben auch für die freie Wirtschaft. Aber sie lernen eben Projekte durchzuführen, sie lernen selbstständig zu arbeiten und, ganz, ganz wichtig, sie lernen international zu arbeiten. Sie arbeiten in Gruppen mit vielen anderen Nationalitäten. Und gerade in einer immer globaler werdenden Welt ist das ganz, ganz wichtig. Dann haben sie nämlich etliche Fettnäpfchen, in die sie später treten würden, schon ausgetreten.
Da werden wir auch später noch darüber sprechen, wie das funktioniert, dass 110 Nationalitäten hier zusammenarbeiten. Ich habe aber noch ein Thema, auf das ich eingehen möchte. Bevor der LHC, der Large Hadron Collider, seinen Betrieb aufnahm, gab es etliche Kritiker, auch Ernstzunehmende, die Forschungen stoppen wollten, weil man dem CERN vorwarf, dass man mit dem LHC ein schwarzes Loch kreieren würde, das nicht mehr zu stoppen sei und die Welt quasi schlucken würde. Konnten Sie diese Angst der Kritiker verstehen?
Selbstverständlich. Und wir nehmen sowas auch immer ernst. Es ist ja auch nicht so, dass wir sowas einfach machen, weil wir es machen wollen, sondern dass wir uns auch vorher anschauen, ist das alles vernünftig und auch sicher, was man da macht? Und es ist ja auch ganz klar, wenn Sie Neuland betreten wollen, ja, dass die Leute, die nicht in der Sache stecken, sich Gedanken machen. Ja. Und es ist auch ganz wichtig, dass sich die Leute Gedanken machen, denn sonst würde sich ja keiner um diese Forschung scheren. Ja. Es ist also insofern ganz wichtig, Aber was ich eben auch wichtig finde, ist, dass die Leute dann eben auch den Argumenten zugänglich sind, die man dann hat und die man mit ihnen auch austauschen kann oder austauschen wird. Und insofern konnten wir zumindest für die meisten Leute diese Bedenken ausräumen. Und wie gesagt, es ist ganz normal, wenn ich was Neues mache oder wenn ich was Unbekanntes mache, dass ich dann erstmal gewisse Bedenken haben kann.
Aber wie entstanden denn diese Ängste oder diese Vorwürfe? Also ich habe zum Beispiel einen Beitrag gesehen von einem Professoren aus Tübingen, der darlegte, dass das eigentlich das gefährlichste Experiment der Menschheit sei und man wissentlich die Welt zugrunde fahren würde. Wenn man diesem Herrn zuhörte, da klang das sehr plausibel.
Ja, er hatte das seine eigene Theorie, ja.
Und was ist an dieser Theorie dran?
Ja, wir konnten alles das entkräftigen, meiner Ansicht nach.
Jetzt wurden von ihm und auch noch anderen Forschern aus den USA Klagen eingereicht gegen das CERN, die landeten beim Europäischen Gerichtshof. Ärgern Sie sich darüber oder lassen die Sie gleichgültig?
Na, gleichgültig lässt einen sowas natürlich nicht. Es ist, wenn ich mich über alle diese Dinge ärgern würde, dann hätte ich, glaube ich, keine Haare mehr. Nein, man muss es hinnehmen und man muss es ernst nehmen und man muss die Gegenargumente darlegen.
Sie haben vorhin gesagt, Sie hätten das Risiko Ihres Wissens minimiert oder gar ausgeschlossen. Können Sie wirklich garantieren, dass hier keine Energien freigesetzt werden, die sich unkontrolliert verselbstständigen könnten? Kann man das wirklich 100% ausschließen?
Ich gebe mal eine Analogie in ganz wenigen Worten. Das, was wir am LHC machen, macht das Universum seit Milliarden Jahren mit sogar weit, weit höherer Energie. Und wir sitzen immer noch hier.
Ich habe aber gelesen, dass die Teilchen, die einzeln, jeder so viel Energie wie ein Hochgeschwindigkeitszug hat, die Maschine...
Nein, nicht das Teilchen selber, sondern die ganzen Pakete.
Die ganzen Pakete. Die könnten die Maschine zerstören, wenn sie an die Wand prallen
würden. Ja klar,
würden.
Das ist ganz normal.
Kann man ein solches Szenario ausschließen?
Na, das können Sie natürlich nicht ausschließen. Was dann kaputt geht, ist die Maschine. Dann müssen Sie reparieren.
Aber mehr nicht, nein, also mehr nicht. Material.
Nein, dann ist es ein Materialschaden, klar.
Vielleicht müssen wir den LHC auch ein wenig veranschaulichen. Der Teilchenbeschleuniger, der ist 100 Meter tief unter uns, 27 Kilometer lang, das größte Bauwerk seit den Pyramiden, der kälteste Ort im Universum, nämlich minus 271 Grad die Temperatur. Größer, schöner, besser.
Ja, es ist nicht der olympische Gedanke hier, der uns hier getragen hat, sondern... Der Large Hadron Collider ist nichts anderes als ein sehr hochauflösendes, vielleicht das hochauflösendes Mikroskop, das existiert. Und dafür brauchen sie eigentlich die hohe Energie. Und dass wir bei den niedrigen Temperaturen arbeiten, das liegt daran, dass dann die Magnete supraleitend werden. Das heißt, kein Widerstand mehr für den Strom da ist. Das heißt, dann verbrauchen sie weniger Strom.
Apropos Strom, das CERN bzw. nur dieser LHC, der Teilchenbeschleuniger, braucht ein Zehntel des Kantons Genf mit 450.000 Einwohnern. Deshalb hat man auch aus Kostengründen gesagt, im Winter stellt man den Teilchenbeschleuniger jeweils ab, weil im Winter ist der Strom natürlich am teuersten. Aber offenbar ist jetzt in der Praxis das nicht wirklich durchführbar.
Es ist im Prinzip schon durchführbar, aber da wir hier eine supraleitende Maschine haben, ist der Stromverbrauch nicht mehr so hoch, wie er für eine normalleitende Maschine ist. Und es macht auch nicht so großen Sinn, die Maschine abzuschalten für 2-3 Monate, weil sie in dieser Zeit keine wenig Wartungsarbeiten durchführen können, weil es ungefähr einen Monat braucht, die Maschine mit dieser aufzuwärmen und auch wieder ungefähr einen Monat braucht, die Maschine abzukühlen. Das heißt, es ist sehr viel sinnvoller, die Maschine langlaufen zu lassen und dann einen langen Shutdown zu machen, um viele Wartungsarbeiten durchzuführen. Deswegen werden wir zum Beispiel 2013 und 2014 die Maschine stilllegen, um sehr viel Wartungsarbeiten zu machen.
Jetzt ist sie aber zurzeit in Gang. Da wird unter uns werden Protonen aufeinander geschossen. Was genau passiert in dieser Röhre, in kurzen Worten zusammengefasst?
In dieser Röhre herrscht ein sehr, sehr gutes Vakuum, sprich es ist ein luftleerer Raum. Dort fliegen Pakete von Protonen in Uhrzeigersinn und im Gegenuhrzeigersinn in diesen Röhren. Und an vier Stellen bringen wir diese Pakete zur Kollision. In jedem Paket sind ungefähr 100 Milliarden Protonen. Und an vier Stellen treffen sich diese Pakete. Und aus diesen 100 Milliarden in den Paketen, dann treffen sich in einer solchen Kollision treffen sich zwischen 10, 20, 30 Protonen. Und wenn die sich treffen, dann ist eine hohe Energiedichte vorhanden. Da entstehen neue Teilchen und jetzt schauen wir uns an, was das für neue Teilchen sind.
Wie zum Beispiel das Higgs-Boson.
Sie
haben vorhin auch die Temperatur erwähnt. Minus 271 Grad in dieser Röhre drin. Zurzeit haben wir in der Schweiz eine Hitzewelle, über 35 Grad. Die Leute schwitzen, würden wahrscheinlich in Scharen herkommen, wenn sie wissen, dass hier der kälteste Ort
ist. Das ist zu kalt.
Das ist
das würden sie nicht überlegen. Das ist ihnen zu kalt.
Aber kriegen Sie überhaupt mit, was da draußen im Alltag in der Schweiz passiert?
Ja, warum nicht? Ich sitze ja nicht in der Röhre. Ich sitze ja oben an der Oberfläche.
Weil ich das Gefühl habe, hier ist so eine wie ein Vakuum, hier ist so eine Welt, Kleinstadt, habe ich vorhin auch gesagt, das CERN, das irgendwie anders funktioniert, wo Banalitäten, sage ich jetzt mal, wie das Wetter vielleicht gar nicht so Platz haben.
Oh, ich denke schon, dass Banalitäten wie das Wetter ihren Platz haben. Das sehen Sie auch, wenn Sie mal rausgehen, wenn Sie sehen, dass die Leute dann gegen Abend dann zum Beispiel auf der Wiese auch Fußball spielen oder andere Spiele machen und so weiter. Wir gehen auch raus. Ich weiß auch noch, ich habe ja lange in Hamburg gelebt, ich gucke immer noch, wie die Temperaturen in Hamburg zum Beispiel sind. Auch dort ist jetzt gerade eine Hitzewelle. Das ist doch ganz normal. Der Unterschied ist, dass hier, ja, wie soll ich das sagen? Das ist schwer vielleicht nachzuvollziehen, aber dass hier die Leute, dass hier ein Spirit, ein Geist herrscht, wo die Leute sich gegenseitig unterstützen und egal welcher Kultur und welcher Nationalität sie sind, dass sie zusammenarbeiten, am gleichen Strang ziehen und zwar in die gleiche Richtung auch an diesem Strang. Ich glaube, das ist das ganz Wichtige, aber dann vernachlässigt man doch nicht, was außerhalb vorgeht. Für eine gewisse Zeit, wenn Sie sich gerade auf ein gewisses Thema konzentrieren, dann schalten Sie natürlich die äußeren Dinge ab. Aber das macht, glaube ich, jeder.
Ja, man hört da auch am CERN von Forschern, die alles aufgeben für Leidenschaft. Genau darum geht es nach ihrem zweiten Wunschtitel. Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Warum dieser Titel?
Ach, weil er uns eigentlich gefällt, meiner Frau und mir.
Sie haben eine Frau.
Ja, ich sage dir doch, ich bin relativ normaler Bürger, ja.
Der Rolf-Dieter Heuer, Generaldirektor vom CERN, im Fokus auf die RS3. Thank you.
cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace's smile, something he can't see. It's something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for.
Nina Simone, My Baby Just Cares For Me, auf deres 3 im Fokus, als Wunsch vom heutigen Gast. Seine Welt dreht sich um schwarze Löcher, ums Innerste der Welt. Er sucht Antworten für unsere Existenz. Er ist Herr über das grösste Forschungszentrum für Teile Physik der Welt. Er ist Generaldirektor vom CERN, der Rolf-Dieter Heuer. Rolf-Dieter Heuer, Sie haben vorhin gesagt, Sie seien ein ganz normaler Mensch. Sie hätten auch ein Leben neben dem CERN, neben Ihrer Berufung als Physiker. Ich habe eben erfahren, dass Sie verheiratet sind. Wie viel Leben bleibt überhaupt neben des Berufs?
Also zur Zeit als Generaldirektor bleibt natürlich nicht so viel Leben nebenher. Ja? Man versucht dann schon, morgens beim Frühstück zumindest mal eine Weile gemütlich zusammenzusitzen. Auch abends Abendessen gemütlich zusammenzusitzen und nach Möglichkeit auch ab und zu mal an den Wochenenden was zu machen. Aber es ist klar, als Generaldirektor ist man schon eigentlich noch verheiratet mit jemand anderem, nämlich mit dem Forschungszentrum. Ja.
Arbeitet Ihre Frau auch hier?
Sie arbeitet insofern, als sie mir den Rücken frei hält, was natürlich ganz wichtig ist.
Aber sie ist nicht auch Forscherin hier am
CERN? Nein, sie ist nicht Forscherin hier am CERN. Insofern muss ich nicht abends auch noch darüber reden.
Sind Sie froh drüber?
Ich glaube, es ist ganz gut, wenn man auch mal über andere Dinge redet, als nur über die Physik oder über das Management.
Wann spielen Sie mit Ihrer Modelleisenbahn?
Gar nicht mehr zur Zeit, dafür fehlt die Zeit.
Das ist aber eine Leidenschaft von Ihnen.
Ja, das ist ein Hobby von mir, weil ich gerne eigentlich Anlagen konstruiere. Und dann, es ist nicht so sehr das Betreiben dann der Anlage, sondern eher die Anlage zu konstruieren. Mhm. Ja.
Spannend ist ja, dass im CERN das World Wide Web erfunden wurde und Sie selber als Generaldirektor dieses CERN im Web praktisch nicht vertreten sind, außer es geht ums Fach. Also über Sie findet man nichts Persönliches, Privates. Wie schafft man das oder ist da einfach nichts als ein schwarzes Loch?
Ich glaube, ich bin mehr als ein schwarzes Loch. Nein, ich finde einfach, dass man die Berufssphäre und die Privatsphäre trennen muss. Und ich möchte sie einfach trennen. Ich bin kein Facebook oder was immer Mensch, was das Privatleben angeht. Das ist meine Sache und ich finde, das ist, muss man trennen. Und ich habe auch kein Interesse da, irgendwie mich in den Vordergrund zu schieben, sondern wichtig ist die Sache an dieser Stelle.
Haben Sie denn bisher einfach Fragen nach Ihrem Privatleben zum Beispiel abgeblockt, dass Sie das geschafft haben? Weil es gibt ja viele Menschen, die das möchten und es doch nicht ganz schaffen.
Also ich versuche so viel wie möglich abzublocken, ja. Und wenn Sie jetzt anfangen zu fragen, werde ich wahrscheinlich versuchen abzublocken.
Dann frage ich doch gar nicht erst. Nina Simone, My Baby Just Cares For Me, haben wir vorhin gehört. Es ist passend für die umgekehrte Geschichte, die ich gelesen habe, über eine Sekretärin des CERN, die mit einem CERN-Physiker liiert war. Und weil er kaum Zeit für sie hatte, gründete sie kurzerhand eine CERN-Band, die es 22 Jahre lang gab, Le Horrible Cernet. Sie sang zum Beispiel, nie rufst du an, nie triffst du dich mit mir, du gehst nicht mal mit anderen Mädchen aus, du liebst nur deinen Beschleuniger. Kennen Sie solche Vorwürfe auch von Ihrer Frau?
Also, wenn Sie nicht in dieses große Extrem gehen, dann ja. Es ist klar, dass man natürlich schon manchmal etwas absorbiert ist und dann private Dinge vielleicht etwas zur Seite schiebt. Das ist normal, glaube ich. Auch je mehr sie auch managen, glaube ich, desto mehr ist das wahrscheinlich auch der Fall. Und ich glaube, wir hatten es im ersten Teil auch schon gesagt, ganz wichtig ist natürlich auch für die Forscher jetzt hier, dass man eben Hobby und Beruf irgendwie verbindet und es natürlich eine höhere Motivation noch gibt. Und auf diese Weise man manchmal sozusagen andere Dinge ein kleines bisschen vernachlässigt.
Das aber es ist ja schon spannend, dass Sie sagen, Hobby und Beruf verbinden und damit wohl die Physik meinen oder die Wissenschaft im Allgemeinen. Es ist sehr spannend, was für Menschen hier arbeiten. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass eine Projektleiterin hier beim LHC, die Pippa Wells, nebenbei noch beim Genfer Sinfonieorchester die erste Geige spielt. Man sieht Helenka Prisitznak, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus.
Der Name ist sehr schwer auszusprechen, ja, ich weiß.
Sie ist zweifache Mutter, sie läuft noch Marathon, haben ihre Mitarbeiter mehr Energien als normale Menschen?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich kenne alle sehr gut und ich weiß, dass sie unheimliche Energien haben. Aber vielleicht gibt dieser Job auch noch zusätzliche Energien, weil man eben, wie gesagt, Hobby und also ein Teil des Hobbys auch mit dem Beruf verbindet. Ich glaube, das hilft noch zusätzlich. Ich klettere nicht und ich spiele auch keine erste Geige im Sinfonieorchester.
Sondern?
Boah, ich habe mal Fußball gespielt so ein bisschen.
That's it,
ja. Ich bin sehr, sehr sportlich. Ich höre immer die Fußball-Bundesliga.
Passivsport,
deshalb, genau.
Aber
das entspannt eben
unterstreicht
auch.
Aber eigentlich meine These, dass da nicht viel ist neben dem CERN an Privatleben.
Na, im Moment ist es ja auch, glaube ich, klar. Wenn der Chef des CERN sagen würde, ich habe die Hälfte meiner Zeit fürs Privatleben, dann käme das, glaube ich, ganz seltsam rüber, weil keiner sich das vorstellen könnte und ich kann es mir eben auch nicht vorstellen.
Das ist so eine eigene Kleinstadt, eigener Staat, habe ich vorhin auch gesagt, schon fast das CERN. Manchmal gibt es da aber auch spezielle Vorfälle. 2009 zum Beispiel wurde ein Physiker des CERN verhaftet, ein Algerier, der Kontakt gehabt haben soll mit Al-Qaida. Er soll Anschläge in Frankreich geplant haben. Das passierte im Jahr ihres Amtsantrittes. Wie fest hat Sie dies erschüttert?
Erstmal muss ich sagen, es war kein Physiker des CERN, sondern es war einer der Wissenschaftler, die ab und zu am CERN gearbeitet hat. Er war angestellt in Lausanne übrigens, an der Universität da. Ich halte das für, ich war erstmal überrascht, aber wenn man etwas stärker nachdenkt, wir sind eine Kleinstadt, das haben Sie schon gesagt, mit 2.500 Einwohnern und 10.000 Besuchern. Da haben Sie alle möglichen Vorfälle. Ja, Sie haben alles. Alles, was Sie auch in der normalen Kleinstadt haben, finden Sie hier auch.
Aber was könnte man hier anrichten, jetzt, wenn man von
Al-Qaida
spricht?
Hier können Sie gar nichts anrichten.
Also er konnte nicht Einblick nehmen in Dinge, die er hätte irgendwo da draußen verwenden können, um Schlimmes anzurichten?
Das finden Sie viel besser auf dem Web, als wenn Sie hierher kommen. Viel, viel besser. Es ist alles sehr viel detaillierter auf dem Web, als das, was Sie hier finden. Und das, was wir hier machen, ist sowieso alles offen, ist alles öffentlich.
Was ist das Verrückteste, das Sie bisher getan haben in Ihrem Leben?
Das weiß ich jetzt nicht und das würde ich Ihnen wahrscheinlich dann auch gar nicht sagen. Weiß ich jetzt? Nein, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Nein, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, vielleicht war das Verrückteste, dass ich den Job als Generaldirektor angenommen habe. Aber ich habe wohl vergessen, das Kleingedruckte zu lesen.
Das lautete?
Um zu sehen, was da alles involviert ist in diesem Job.
Ja. Bereuen Sie es?
Nein.
Was ist das Verrückteste, was Sie gerne noch in Ihrem Leben erleben würden?
Haben Sie mich mal wieder auf dem falschen Fuß erwischt? Nein, habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen anders. Ich lasse die Dinge gerne auf mich zukommen. Ne? Und ich warte, was kommt.
Das ist doch ein schöner Schlusssatz. Letzter Titel, Theodorakis Canto General United Fruit Company. Was hat es mit diesem Titel auf sich?
Ich habe einen griechischen Kollegen und Freund und wir haben uns mal Theodorakis live angesehen. Und ich finde diese Platte mit den Texten von Pablo Neruda fantastisch. Und dieser Schwung und dann die Stimmung, die drin ist, ist einfach toll.
Das war der Fokus mit dem Rolf-Dieter Heuer, Generaldirektor vom CERN. Mein Name ist Anna Meyer. Schönen Abend.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.